Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe des schönen Podcasts aus der Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, heute ist die Bar wieder reichlich gefüllt, nicht nur mit Getränken, sondern auch mit Gästen.
Ja, wir sind heute sogar zu viert hier. Ja. Eine ganz große Runde, also größer als sonst für unsere Interviews, aber wir werden auch mit dafür umso mehr Insights wahrscheinlich hier rausgehen aus dem Gespräch.
So hoffen wir es.
Und darum freut es uns ganz besonders, dass heute Benjamin Sommer und Nicolas Bellino bei uns sind. Sie kommen beide vom TÜV Süd. Und ja, erstmal ein herzliches Willkommen an euch beide.
Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns auch hier dabei sein zu dürfen in der Hydrogen Bar. Ich durfte ja schon letztes Jahr bei einer Episode mit dabei sein.
Genau.
Und freue mich umso mehr, noch einmal mit dabei zu sein.
Ich wollte mich auch noch bedanken und auch nochmal mitgeben, dass ich mich sehr freue, hier partizipieren zu dürfen.
Ja, es freut uns auch, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier zu uns an die Bar zu kommen. Wie du es gesagt hast, Benjamin, du warst ja letztes Jahr, ich glaube im November oder wann es war, Oktober oder November schon mal zu Gast, wo wir über im Endeffekt das Prüfportfolio ja so ein bisschen gesprochen haben, dass ihr im weitesten Sinne jetzt im Bereich Wasserstoff anbietet. Und wir haben damals ja schon so ein bisschen die Spannung erhöht und haben sozusagen schon angeteasert, dass es in diesem Jahr, also im Jahr 2025, weitergehen wird mit einer weiteren Episode. Und heute ist es soweit. Und wir möchten über einen weiteren Aspekt nicht nur der Wasserstofftechnologie sprechen, sondern speziell auch der Batterietechnologie oder der Batteriewirtschaft, wenn man so möchte, die natürlich auch extrem entscheidend ist für den weiteren Verlauf, für den weiteren Hochlauf der Wasserstoffmobilität. Jedes Wasserstofffahrzeug hat auch eine Batterie drin. Insofern extrem entscheidender Punkt. Und ihr seid die Experten für eine Sache, die sich da so landläufig nennt, die Europäische Batterieverordnung, richtig?
Ja, genau. Also wir, den TÜV Süd Konglomerat, also wir sind ja da divisional aufgestellt. Wir, der Nico und ich, haben den Fokus auf unsere europäischen Kunden, aber sind natürlich auch ja mit unseren internationalen Kunden da ganz eng im Austausch, wenn es um das Thema Batterieverordnung geht. Der Nico und ich, wir haben die gleiche Rolle. Wir sind zum einen dafür zuständig, als Business Development Manager diese Services auszuarbeiten, gemeinsam auch mit unseren Experten, die wir dann da teilweise auch noch benötigen. Teilweise haben wir auch die Expertise bei uns abgelegt und natürlich dann auch vertrieblich auf unsere Kunden zuzugehen. Und was wir da tatsächlich schon feststellen, dann gibt es einen großen Bedarf. Es kommen immer wieder Artikel, die in Kraft treten, Absätze, die in Kraft treten. Ist ein sehr spannendes Thema für uns, wird nicht langweilig auf jeden Fall und freuen uns da auch heute ein paar Insights auch geben zu können.
Ja, gut, dann tauchen wir da vielleicht gleich rein in dieses Thema Batterieverordnung. Vielleicht um jetzt alle ein bisschen abzuholen, weil natürlich viele, die uns zuhören, die kommen ja eher aus dem Wasserstoffbereich und sind jetzt nicht ganz so tief in der Batterieverordnung drin. Was ist denn da die Geschichte, die Herkunft, warum gibt's das? Und vielleicht wahrscheinlich lassen wir den Ausblick jetzt erst noch weg, dass die Geschichte ist.
Den Ausblick machen wir am Schluss, würde ich sagen.
Genug Thema.
Ja, da kann ich gern was dazu sagen. Also vielleicht kennt der ein oder andere die Batterierichtlinie, die es seit 2006 gab, die dann in nationales Recht in Deutschland in das Batteriegesetz überführt wurde. Und da hat die EU-Kommission dann den Ansatz gewählt, über eine Batterieverordnung, also eine Battery Regulation, diese Anforderungen über alle EU-Mitgliedstaaten gleich einzuführen. Also das ist auch der Unterschied zwischen einer Verordnung und einer Richtlinie. Eine Richtlinie wird, ich sage jetzt mal, instantan in alle EU-Mitgliedstaaten gleich eingeführt und gleich verpflichtend, muss also nicht in nationales Recht überführt werden. Und seit August 2023 ist diese Regularie verabschiedet. Sie ist dann mit einer Überführungszeit von 6 Monaten seit Februar 2024, ist im Prinzip dieser Basisakt, so nennt man das, in Kraft getreten. Und sie löst Schritt für Schritt diese Richtlinie ab. Die Richtlinie hat auch noch eine Überführungsdauer von 2 Jahren, also die läuft dann jetzt dieses Jahr im August aus. Und aktuell müssen wir dann bei der Betrachtung natürlich aktuell noch die Richtlinie, aber auch die Verordnung berücksichtigen. Und wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, treten da jetzt Schritt für Schritt die Anforderungen in Kraft. Beispielsweise seit August letzten Jahres ist die CE-Konformität verpflichtend. Und beispielsweise jetzt für August diesen Jahres wird Due Diligence, also die Sorgfaltspflicht, in Kraft treten. Mhm. Also ein komplexes Thema, aber es wird schrittweise in Kraft treten. Und vielleicht jetzt noch eins obendrauf zu setzen, hat sich auch die EU-Kommission auch hier vorbehalten, über sogenannte Delegated Acts Eingriff in diese Verordnung zu nehmen. Teilweise fehlen auch noch Informationen, wie zum Beispiel für den Product Carbon Footprint, Artikel 7, die Berechnungsmethodik, die fehlt noch. Da ist im Prinzip die EU-Kommission jetzt am Zuge, diese Berechnungsmethodik zu veröffentlichen. Und das zieht sich auch über verschiedene Artikel durch, wo wir im Prinzip noch auf die EU-Kommission über sogenannte Delegated Acts warten, bis gewisse Dinge dann auch nochmal publiziert werden.
Genau. Ja, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, ob wir es jetzt richtig rum alle gesagt haben. Die Unterscheidung ist ja die, eben die Verordnung, die gilt unmittelbar. Die Richtlinie muss in den einzelnen Mitgliedstaaten noch in nationales Recht übersetzt werden. Es gab bisher die Richtlinie, die eben dann eben halt national umgesetzt werden musste. Und jetzt neu, gut, jetzt auch schon gar nicht mehr so neu, aber halt halbwegs neu noch, die Verordnung, die eben jetzt unmittelbar schon von Europa ausgehend jetzt dann gültig ist. Du hast zwei Aspekte schon angesprochen, die Sorgfaltspflicht und die Berichtspflicht. Jetzt ist natürlich da immer so eine Sache, Nico, die solche Pflichten, die kann man natürlich immer schön einfach in so ein Regelwerk reinschreiben. Aber die Frage ist natürlich, wer ist denn zuständig dafür zu prüfen, ob diese Pflichten auch eingehalten worden sind? Sind das die Hersteller selber? Sind es die Betreiber selber? Oder wer ist da am Zuge jetzt auch dann zu bewerten, ob eine Pflicht auch wirklich eine Pflicht ist und man sich an diese Pflichten auch gehalten hat?
Genau, da gibt es auch eine schrittweises Vorangehen. Zum aktuellen Stand ist beispielsweise für die CE-Konformität eine sogenannte Selbstdeklaration notwendig. Das ist ähnlich wie bei der UN 38.3, der Transportnorm, hat man die Möglichkeit, sich das selbst als Unternehmen aufzustellen. Heißt, man kann das CE-Kennzeichen, was, denke ich, auch der ein oder andere Zuhörer schon mal auf dem Produkt gesehen hat, selbst auf die Batterie platzieren, muss dabei aber seit eben 18. August 2024 bestimmte Normen einhalten, ist also selbst dafür verantwortlich. Zu einem späteren Zeitpunkt, der auch noch von bestimmten Maßnahmen, sage ich jetzt mal, abhängt, kommen auch sogenannte notifizierte Stellen, auf Englisch Notified Bodies, ins Spiel, die das Ganze dann auch offiziell abnehmen. Das ist auch das große Ziel vom TÜV Süd und auch da so schnell wie möglich eine notifizierte Stelle zu werden. Aktuell gibt es aber eben noch keine und das hängt dann, ja, ist eher noch ein behördlicher Prozess ab, bis wann da wirklich offiziell eine notifizierte Stelle benannt wird. Das wird auf, also die Verantwortung dafür wird auf die verschiedenen europäischen Länder übergeben, die dann selbst dann noch weitere Schritte einleiten. Einzelheiten würde ich den Zuhörern jetzt ersparen, aber dann notifizierte Stellen dann benennen und dann, wenn der Prozess durch ist, wir erwarten Ende 25, Anfang 26 vielleicht mit einer Frist von einem Jahr, ist es dann auch verpflichtend, je nach Batterietyp, je nach Rolle, die man dann innehat, aber für die CE-Konformität dann auch das Ganze von einer notifizierten Stelle abnehmen zu lassen. Mhm.
Wenn wir jetzt diese notifizierte Stelle anschauen, ist die immer notwendig? Also gerade natürlich im Moment nicht, weil es gibt es ja noch nicht, aber wenn die dann existieren, sind die für alles notwendig? Und wenn das wirklich so ist, dass die für alles notwendig ist, warum läuft es dann im Prinzip jetzt schon mit der Selbstdeklarierung? Ist das quasi nur so ein Zwischenschritt oder gibt es da verschiedene Aspekte, die dann wirklich die notifizierte Stelle benötigen und andere, wo man weiterhin irgendwie selbst deklarieren kann?
Genau, deshalb auch der kurze Schwenk zu je nach Batterietyp beispielsweise. Also für die CE-Konformität hängt das wirklich vom Batterietyp ab. Da haben wir ja verschiedene Batterietypen wie die Electric Vehicle Battery, Industrial Battery oder beispielsweise eine SLI Battery oder kleinere oder gemeinhin kleinere Batterien wie die Portable Batteries. Und die haben jeweils unterschiedliche Anforderungen bezüglich der Abnahme. Einige, beispielsweise die Portable Batteries, sind vorrangig zur Selbstdeklaration dann auch weiterhin. Bei der EV Battery wird eben ab bestimmten Zeitpunkten, wenn bestimmte Maßnahmen greifen, die dann auch sehr speziell sind, werden dann bestimmte Artikel wirklich verpflichten und die müssen dann von einer notifizierten Stelle dann abgenommen werden.
Wie wird man denn eigentlich ein Notified Body? Könnten sich jetzt hier, das wäre natürlich jetzt hier gerade die Anregung, wenn sich jetzt irgendein Hörer vom Podcast überlegt, ach ja, ich möchte auch ein Notified Body werden. Was sind denn die Voraussetzungen? Was muss man denn dafür können oder was muss man dafür machen?
Da kann ich gerne übernehmen. Also wir sind ja gerade mittendrin in dieser, ich nenne es jetzt mal Bewerbungsphase. Also worum geht's? Wir müssen natürlich erstmal schauen, dass wir in einem Land sind, wo zunächst mal eine notifizierende Behörde benannt ist. Also diese notifizierende Behörde wird von jedem EU-Mitgliedstaat in seinem Land benannt. Das können unterschiedliche sein. In Deutschland kennt man vielleicht die DAX, die ZLS und weitere. Ich will hier überhaupt keine Werbung machen. Und wenn diese Behörde benannt ist, ist in Deutschland noch nicht der Fall, in 9 EU-Mitgliedstaaten wurde diese Behörde jetzt benannt, müssen diese Behörden sich natürlich auch erstmal aufstellen. Das heißt, sie müssen erstmal Know-how auch für dieses Themengebiet aufbauen, müssen dann auch Prozeduren festlegen, nach denen wir dann als Notified Body assessed werden. Wir bewerben uns dann dafür und werden dann wie auditiert und bekommen dann zum Schluss die Funktion eines Notified Bodies oder nicht. Und da sind wir jetzt tatsächlich gerade mittendrin, das abzustecken, zu schauen, wo können wir am schnellsten, über welches Land am schnellsten Notified Body werden, vermeintlich. Und das ist jetzt gerade so diese Phase, wo, glaube ich, auch viele Unternehmen jetzt schauen, also vergleichbar zu uns, die Unternehmen, wo man da jetzt schnellstmöglich dann auch Notified Body werden kann. Und wir müssen natürlich im Hintergrund die Expertise nachweisen, wovon ich jetzt ausgehe, was jetzt nicht das große Problem ist, aber auch das Qualitätssystem, alles, was dahinter steckt. Der ganze Prozess bis hin zur Zertifikatserstellung wird da belichtet bei diesem Prozess.
Wenn wir jetzt quasi nochmal einen Schritt zur Seite gehen, du hattest vorher gemeint, es fehlen ja auch noch einige Delegated Acts, Rechtsakte, die die EU noch verabschiedet. Sachen, die Situation klarer stellen, die Interpretation der Regulierung klarer stellen. Hat da der Punkt des Notified Bodies auch einen Einfluss, dass quasi dann der Notified oder die Firmen, die Organisationen, die zum Notified Body ernannt sind, dass die dann da auch Interpretationshilfe leisten können, dass man sagt, es gibt halt nicht nur diese fehlenden Delegated Acts, die natürlich viel Verwirrung stiften, sondern man hat dann vielleicht auch jemanden, an den man sich wenden kann und der dann sagt, so muss es machen.
Genau, richtig. Da kommen wir dann eben ins Spiel, als dann hoffentlich bald Notified Body eben, um eine gewisse Guidance den Unternehmen zu geben. Also wenn ich ein Beispiel mal nehmen darf, das zuvor Benny schon erwähnt hatte, Carbon Footprint. Grundsätzlich ist das eine ganz einfache Formel, würde ich behaupten, zur Berechnung des Fußabdrucks, die aber in der Praxis einfach 100 verschiedene Fallstricke birgt. Und eben im Zusammenspiel mit diesen Delegated Acts und den allgemeinen Informationen, die in der Verordnung zur Verfügung stehen, gepaart mit dem Wissen des Notified Bodies, geben wir dem Unternehmen, welches auf uns zukommt, eine entsprechende Guideline, um das Ganze auch korrekt befolgen zu können. Das ist oft nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
Da können wir vielleicht auch nochmal auf das Thema kurz zurückkommen. Wir haben natürlich im Vorfeld als TÜV Süd jetzt nicht nur mit unseren, ich sage jetzt mal, deutschen Experten, natürlich sind wir mit denen ganz eng im Austausch, danach Lösungen gesucht, diese White Spots zu befüllen, also die einfach noch nicht klar sind in der Regularie, und haben da dann relativ frühzeitig schon internationale Working Groups etabliert, um dieses Know-how, was wir einfach beim TÜV Süd haben für diese Themen, diese Lücken schließen zu können. Und da sind wir wirklich auch im regelmäßigen Austausch, weil wir natürlich auch die Rückmeldungen von unseren Kunden da wieder mit einbringen. Weil wir sehen natürlich schon einige, wie es der Nico gesagt hat, Fallstricke. Es ist schon auch so, weil es ein sehr komplexes Thema ist, weil es durch die gesamte Wertschöpfungskette geht. Selbst wenn wir Notified Body sind und dann hat man ein Jahr eine Frist, um dann compliant zu sein als Erzeuger von Batterien, ist ja so ein Jahr relativ schnell vorbei. Und deswegen gehen wir jetzt schon, auch wenn der Delegated Act noch fehlt, der im Februar, März kommen soll, haben wir schon gehört, gehen wir aber die Themen jetzt schon an, die klar sind, um dann vorzubereitet zu sein, wenn dieser Delegated Act dann rausgekommen ist, diese restlichen Lücken noch zu schließen.
Jetzt abseits von Carbon Footprint und Sorgfaltspflicht, wie vorhin schon berichtet, die jetzt demnächst dann quasi hinzukommen werden. Was sind denn jetzt schon vielleicht Pain Points und Probleme, die auf die Unternehmen zukommen. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist die Batterieverordnung ja sowohl für Hersteller von Batterien entscheidend und relevant, als auch für Betreiber von Batterien. Und wahrscheinlich sind da ja ein bisschen die Probleme und Anforderungen und Wünsche der Europäischen Kommission für Hersteller und Betreiber verschieden und unterschiedlich. Wo liegen denn aus eurer Sicht jetzt aus der Praxis jetzt gesprochen, wenn ihr mit den Kunden jetzt gerade im Austausch seid, an den Projekten arbeitet, wo liegen denn so wirklich die Probleme und die Schmerzen aktuell?
Genau, der erste Punkt, man kann sich die Verordnung zu Beginn so wie einen kleinen Entscheidungsbaum auch vorstellen. Frage Nummer eins, die man sich als Unternehmen stellt, welche Rolle nehme ich ein? Und das Interessante ist, dass die Definitionen der Verordnung nicht immer dem alltäglichen Sprachgebrauch entsprechen. Beispielsweise, wenn man sagt, ja, das ist der Hersteller, so wie man es im Sprachgebrauch hat, heißt es nicht, dass er entsprechend seiner Tätigkeit auch wirklich der Hersteller gemäß der Batterieverordnung ist. Mhm. Oder der Erzeuger. Und je nachdem wäre das der erste Schritt, genau zu gucken. Und da ist manchmal wirklich ein kleiner Wortlaut entscheidend, welche Rolle habe ich? Und anhand der jeweiligen Rolle, die es da gibt, beispielsweise der Erzeuger, Englisch der Manufacturer, den Importer, den Distributor, gibt es eben verschiedene Pflichten, die auf mich zukommen. Das ist der Schritt 1. Der Schritt 2 ist, ich muss ja auch noch die Batterie, die ich habe, einkategorisieren. Und wie wir vorher schon gehört haben, je nach Kategorie kommen dann wiederum bestimmte Pflichten nur auf mich zu. Und das ist der erste Punkt. Und ich sag mal ganz allgemein, bei einer neuen Verordnung und bei so einer komplexen sind es relativ einfache Fragen, die auf die Unternehmen zukommen. Ja, wer bei uns im Unternehmen macht das überhaupt? Weil es sind ja sehr, sehr viele Abteilungen involviert. Wir haben Carbon Footprint gehört. Macht das Sustainability? Macht es der Kollege vom, weiß nicht, elektrischen Antrieb? Dann haben wir noch andere Fallstricke bei der Abfallversorgung. Also da müssen sehr viele Abteilungen zusammenarbeiten. Und dann überhaupt zu begreifen, wie viel Arbeit ist das? Das ist ja im Augenblick ein Riesenboost an Artikel und Anhängen, sich da erstmal eine klare Struktur zu verschaffen. Das ist der erste Punkt. Und dann wird es natürlich noch sehr spezifisch. Und dann kommen wirklich Fragestellungen. Ich habe mir da auch mal was rausgeschrieben für den Carbon Footprint. Sind Sie in der Lage, sicherzustellen, dass eine Erhöhung des CO2-Äquivalents um mehr als 10% rechtzeitig identifiziert wird, um die dann vorgeschriebene erneute Berechnung durchzuführen? In dieser Detailschärfe geht es dann ja weiter, wenn man wirklich verstanden hat, welche Rolle habe ich, wer macht das? Ja. Und ja, das zu strukturieren ist es nicht einfach und auch das Know-how dann aufzubauen für diese spezifischen Fragen.
Das sind jetzt alles Fallstricke, die heute schon existieren. Wir haben ja vorher auch gesagt, die Batterieverordnung ist quasi so ein fast schon lebendes Dokument. Oder ist ein weiterentwickelndes Dokument, gerade mit den ganzen Delegated Acts, die jetzt alle noch kommen. Auch Artikel, die jetzt dann in Kraft treten werden. Was sind denn wirklich die Anforderungen, die jetzt auf uns zukommen, die jetzt als nächstes auf der Welle sitzen, die auf uns zukommt?
Klar, die CE-Konformität, die beschäftigt uns immer noch, beschäftigt viele Kunden. Aber ich würde sagen, da hat sich jetzt so über das letzte Jahr, haben wir mit den Kunden, wo wir zusammengearbeitet haben, so eine gewisse, wie soll ich sagen, so ein gewisses Know-how-Level auch eingestellt. Wo wir jetzt so den erhöhten Bedarf sehen, ist gerade bei dem Thema, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, das Thema Due Diligence, also der Sorgfaltspflicht, die dann ab August diesen Jahres in Kraft tritt. Und was ist damit gemeint? Sorgfaltspflicht, also da geht es um diese Rohstoffe Kobalt, Graphit, also das natürliche Graphit, Lithium und Nickel. Und für diese vier Rohstoffe muss im Prinzip die Sorgfaltspflicht sichergestellt sein, muss jeder Wirtschaftsakteur, der teilnimmt an diesem Inverkehrbringen der Batterie, mit dies, wenn die Inhaltsstoffe enthalten sind, der einen Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro hat, das ist auf die Gruppe bezogen, muss dann diese Sorgfaltspflicht sicherstellen, muss dann auch ein Managementsystem nachweisen, ein Risikomanagementsystem und muss da auch jährlich reporten, den Report auch veröffentlichen. Und auch dafür wird dann ein Notified Body zukünftig benötigt.
Was sind denn, das stelle ich mir schwierig vor, ehrlich gesagt, jetzt wirklich für manchen Hersteller und speziell auch dann jetzt Betreiber oder wie es immer dann auch richtig definiert ist, jetzt wirklich auf dieses Level auch runterzugehen, jetzt wirklich nachzuvollziehen, ja, wo kommt denn der Kobalt her? Ist das nicht eine Anforderung, die vielleicht wünschenswert ist, aber die in der Praxis extrem schwierig umzusetzen ist?
Mhm. Genau dazwischen, würde ich sagen, stehen wir jetzt auch. Also wir sehen einen erhöhten Bedarf und gerade, du hattest es auch angesprochen, Kobalt ist ja teilweise wirklich in, wenn man zurückgeht, die Lieferkette bis zum ersten Punkt, also wo wird der Kobalt geschürft, wo wird er gewonnen, ist man ja wirklich in familiären, handwerklichen Betrieben teilweise unterwegs. Und das ist auch genau der Grund, warum die EU-Kommission das einfordert, damit, was ist das Ziel? Natürlich die Menschenrechte, Arbeitsrechte und so weiter, aber auch die Natur zu schützen. Deswegen sind diese vier Rohstoffe da auch mit reingefallen. Und gerade, wie gesagt, beim Kobalt ist man ja wirklich in kleinsthandwerklichen Betrieben. Und da soll sichergestellt werden, dass soziale und Umweltrisiken so gering wie möglich gehalten werden. Aber das ist aus meiner Sicht ja auch ein löblicher Ansatz. Und auf der anderen Seite haben wir genau diese Challenge oder auch die Unternehmen diese Challenge, das dann auch nachzuweisen und diese komplette Lieferkette tatsächlich transparent zu machen bis hin zur Schürfung der Rohstoffe. Und das ist tatsächlich eine Riesen-Challenge, ja.
Gibt es da jetzt noch als schönes Ende irgendeine nette Story aus der Praxis? Also wirklich, wo ihr sagt, hier, das ist jetzt mal ein Beispiel, wie komplex es ist, was für Probleme gelöst werden müssen, um diese Batterieverordnung zu erfüllen am Ende.
Ja, ich habe zumindest ein indirektes Beispiel, auch so ein Insight, bisschen von der Arbeit vielleicht von Benjamin und mir. Die erwähnten Fallstricke sind teilweise so speziell, dass wirklich einzelne Worte entscheiden. Und wir diskutieren manchmal nachmittags bis wirklich abends, ist das denn so, ist das so, um dann wirklich vorbereitet zu sein. Und das war mal abends mal so lange, bis meine Frau dann irgendwann gekommen ist und gesagt hat, hey Leute, jetzt ist es vorbei. Und das ist tatsächlich, zeigt einfach, wie komplex das Thema ist. Ja. Und konkret vielleicht auf die Unternehmen bezogen. Ich hatte mal tatsächlich an einem Tag einen Call, also zwei Calls hintereinander. Der erste hat sich beschäftigt, wirklich ganz speziellen, ging es auch um Carbon Footprint, wie unternehmensspezifische Produktionsdaten eindeutig einem Batteriemodell zugeordnet werden können. Also wirklich sehr spezielle Thematiken und ab wann Allokationsverfahren zur Berechnung angewendet werden können. Sehr spezielles Thema, muss ich auch gestehen, war ich überfragt. Dafür haben wir extra einen Experten. Zeigt auch, wie komplex das Thema ist, dass Benjamin und ich das nicht gesamtheitlich abdecken können. Und das Lustige war, im Call danach mit einem weiteren Kunden war dann die Frage, Batterieverordnung, seit wann das denn? Muss da wirklich eine CE-Kennung drauf? Und dann hat er zum Kollegen gesagt, dann haben wir ein Problem. Und das zeigt einfach, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, weil man einfach unterschiedliche Ressourcen hat, aber wie unterschiedlich der Wissensstand von Unternehmen sind. Die wissen teilweise ja gar nicht, dass sie betroffen sind. Und das ist halt ein Riesenthema, wo wir uns auch irgendwo in der Pflicht sehen, dann auch unsere Kunden, die wir vielleicht aus anderen Abteilungen kennen, zuzugehen und zu informieren. Das ist wirklich, die Tiefe der Fragen ist wahnsinnig unterschiedlich.
Ja, genau. Ich glaube, das war nochmal ein guter Punkt, weil das könnte natürlich gerade jetzt auch hier in unser Wasserstoff Bubble sozusagen natürlich ist den einen oder anderen eben natürlich betreffen, der es vielleicht noch gar nicht weiß, dass er tatsächlich betroffen ist von der Batterieverordnung. Insofern auf jeden Fall sozusagen sinnvoll aus meiner Sicht hier auch drüber zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen. Zum Abschluss, lieber Benjamin und lieber Nico, habt ihr noch was, auf das ihr hinweisen wollt? Gibt es irgendwelche Hotlines, Kontaktadressen, Workshops, Veranstaltungen, wo man sich informieren kann, ob man vielleicht von der Batterieverordnung betroffen ist oder nicht?
Wir sind dieses Jahr auf einigen Messen. Da halten wir euch auch gern auf Trab über LinkedIn, also gern auch connecten mit uns, weil wir dieses Jahr tatsächlich verstärkt auf Messen sind. Was wir natürlich machen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber man hört es ja schon raus bei den Themen, dass wir natürlich auch Trainings anbieten, auch speziell auf den Kunden, auch auf das Know-how-Level, auf den Kunden angepasste Trainings und natürlich bei den Themen helfen, CE-compliant zu sein. Das ist im Prinzip das Portfolio, was wir aktuell bedienen. Aber auch dann so Themen, was ist das Thema, um ein neues Thema aufzumachen, vielleicht für den nächsten Besuch, wie sieht's aus mit dem Batteriepass, wie ist da der Stand, wie wird der umgesetzt. Ist ein wirklich breites Feld, wo wir auch unterschiedlichste Fragen bekommen. Ich würde sagen, Nico und ich sind diejenigen, die so den Overall-Overview haben, aber natürlich brauchen wir da auch unsere Expertise. Und deswegen gehen wir dieses Jahr auch viel auf Messen, auf Konferenzen, uns weiter zu vernetzen und da uns gerne ansprechen.
Mhm. Ja gut, und wenn ihr natürlich Fragen habt, Nico oder Benjamin, dann könnt ihr die natürlich auch einfach die E-Mail-Adresse von uns schicken, kontakt@hydrogenbar.de, und dann leiten wir die natürlich weiter.
Ja.
Und bringen euch in Kontakt. Es freut uns auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Das war super interessant, auch wenn es jetzt nicht wirklich das Thema Wasserstoff betrifft, aber natürlich viele, die mit Wasserstoff zu tun haben, sind auch in
Kontakt. Die sind betroffen, also das Batterien. Würde ich schon sagen. Ja, genau.
Genau. Und es ist natürlich was, ich glaube, das hatten wir in dem letzten Interview mit dir, Benjamin, schon gesagt, die Batterieverordnung ist natürlich ein Punkt, der jetzt die quasi einige Sachen in den Raum wirft, die dann auf die weiteren Produkte auch angewendet werden und dann auch irgendwann wahrscheinlich auch Wasserstoffprodukte zutreffen. Insofern macht es auf jeden Fall Sinn, sich da Gedanken drüber zu machen.
Genau, ja, ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei euch beiden. Vielen Dank fürs Kommen und für die Zeit. Wir verlinken in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch wieder die Informationen, die eben der TÜV Süd zur Verfügung stellt zum Thema Batterieverordnung, auch die Webseiten, so dass ihr euch da auch tiefergehend noch informieren könnt. Und wie es Johannes schon gesagt hat, wenn ihr dann auch persönlich in Kontakt treten wollt, entweder mit uns oder mit Nico und Benjamin, dann nutzt entweder die E-Mail-Adresse, die Johannes gerade schon erwähnt hat, oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Die heißt ja immer noch www.hydrogenbar.de. Auf der Webseite gibt es auch ein Kontaktformular. Wenn ihr euch mit E-Mails nicht so gern auseinandersetzen wollt, dann nutzt das Kontaktformular. Das könnt ihr auch gerne machen. Auch dann erreichen uns eure Nachrichten und wir können entsprechend weiterleiten an Nico und Benjamin. Ja, und das soll's für diese Woche auch dann tatsächlich wieder gewesen sein. Vielen Dank nochmal an euch beide.
Ja, danke auch nochmal hier gewesen zu sein. Hat uns sehr gefreut.
Danke vielmals.
Jo, super. Genau.
Und wir wünschen euch allen eine gute Woche und freuen uns dann auf die nächste Episode. Bis dahin.
Servus. Ciao, ciao.
Ciao.